Mein Name ist Manfred Schmidt, ich bin evangelischer Theologe, bin als Schüler schon in der SMD auf dieses Thema, das Buch der Offenbarung, gestoßen, weil damals einen genialen Pfarrer gab, der die schwierigen biblischen Bücher den Schülern auf der Norwegen-Freizeit, wo wir nicht davonlaufen konnten, vermittelt hat. Und das hat er super gemacht und seitdem habe ich immer wieder mich mit diesem Buch beschäftigt, auch natürlich dann im Rahmen unseres Bibelstudiums. Also so bin ich dazu gekommen. Ich will zwei Buchempfehlungen am Anfang machen, die könnt ihr euch anschauen. Das eine ist ein altes Buch, das es leider nur noch vergriffen gibt, von Karl-Heinz Michel, inzwischen verstorben, Pfarrer bei der Jesusbruderschaft gewesen, Die Wehen der Endzeit, 64 Seiten, völlig entspannt geschrieben, auch für Nicht-Theologen gut lesbar. Da steht im Wesentlichen das Wichtige drin. Leider nicht mehr wieder aufgelegt nach der dritten Auflage, aber antiquarisch kriegt man noch ein paar. Und dann gibt's ein relativ neues Werk. Eckhard Schnabel ist ein deutscher Professor, aber war international oder ist international viel unterwegs, unterrichtet in den USA, war auch in Asien lange in der Mission als Professor. Das ist auf Deutsch übersetzt worden, das Neue Testament und die Endzeit. Das Original ist amerikanisch, 40 Questions about the End Times. Das ist thematisch aufgebaut, da kann man also zu dem Thema nachschauen. Wie das immer bei Theologen ist, zwei Theologen, drei Meinungen, also ich unterschreibe nicht alles, vor allem beim Schnabel, aber doch sehr viel, weil er erstens ein gläubiger Mann ist, zweitens ein unglaublich detaillierter Wissenschaftler. Und ich denke, man braucht auch Wissenschaft, denn Wissenschaft ist ein methodischer Zugang, das ist Wissenschaft, methodischer Zugang zu einem Thema. Und deshalb gibt's theologische Wissenschaft. Okay. Also, biblische Aussagen zur Endzeit. Der Untertitel ist mir wichtig, was man verantwortlich dazu sagen kann. Man kann vieles sagen und es wird vieles gesagt. Aber mir geht's darum, was verantwortlich ist. Hier was ganz Aktuelles. Letzten Sonntag in dem Käseblättchen, das am Sonntag kostenlos in alle Haushalte verteilt wird im Nürnberger Raum, Blitz, eine Anzeige, Corona-Strafgericht Gottes, Matthäus 24, das ist der eine Text, den wir uns anschauen werden, wegen Übertretung aller Gebote Gottes. Und dann Jesus Christus kommt wieder. Also das ist eine ultraschräge Geschichte, ich habe es heute früh nochmal schnell recherchiert, lohnt sich nicht, das anzuschauen, aber ihr könnt es gerne anschauen. Das sind mit ganz schräge Theorien, aber das ist die Zeit, in der wir leben. Und wir sind wahrscheinlich alle nicht gefeit davor, in dieser extremen Umbruchszeit, in der wir leben, irgendwie in diesen Sog zu geraten, dessen, was da läuft. Und wir wüssten natürlich alle gern, was los ist. Und in solchen Umbruchszeiten, in denen wir leben, hat es immer die Endzeiterwartungen hochgeschossen. Also vielleicht nur für uns zur Erinnerung, 1989 war der Fall der Mauer, anschließend der Sturz des Kommunismus. Da hat eine neue Phase begonnen, manche haben schon vom Ende der Geschichte gefaselt, ein amerikanischer Philosoph. 2001 dann war 9-11 und plötzlich war Amerika verwundbar und damit die ganze westliche Welt. 2008 die Finanzkrise und die Staatskrise, wo fast ein paar Staaten innerhalb der EU bankrott gegangen wären, wo wir fast unsere Ersparnisse verloren hätten, das haben wir schon alles wieder vergessen. Das hat die westliche Welt zutiefst durchgeschüttelt. Seither tut man so, als ob nichts mit gewesen wäre. 2015, ich greife willkürlich raus, die Flüchtlingskrise, für manche der Untergang des Abendlandes, für andere eine große Chance, aber jedenfalls etwas, was uns in Deutschland und in ganz Europa total erhitzt hat. 2020 jetzt, die Pandemie, die weltweit ist. Zwischendurch hat man noch Klimawandel, der kommt auch wieder, das heißt, der ist gerade nur auf Hold geschaltet. Der kommt auch wieder, ab 2018 ging es da richtig los mit den Fridays for Future Sachen. Wir haben ISIS, die allerdings momentan am absteigenden Ast sind. Wir haben unglaublich viele Dinge. Kein Wunder, dass hier was getriggert wird. Kein Wunder, das sind nicht nur einfach politische Entwicklungen, das sind auch aus meiner Sicht geistliche Dinge, die einen Sog entfalten. Einen Sog entfalten auf unser Denken, auf unser Wahrnehmen, auf unser Fühlen. Man fragt sich ja, je nachdem, auf welcher Seite man steht, wie können manche Leute in unserer Gesellschaft, die vernünftig sind, die wir kennen, für die wir normalerweise die Hand ins Feuer legen, wie können die so denken oder sowas sagen? Das zeigt mir, dass es mehr als nur, jeder bildet sich eine Meinung, hier sind Dynamiken am Werk, viel größere Dynamiken. Und in dem Rahmen sehe ich auch diese ganze Verschwörungs- und Endzeitgeschichte. Okay, Schluss der Einleitung, der Überblick. Ich werde mich auf die Aussagen des Neuen Testaments beschränken. Da gibt's drei wesentliche Linien. Es gibt die Linie der Evangelien. Die ersten drei Evangelien berichten, dass Jesus eine Endzeitrede gehalten hat am Ende seines Dienstes vor der Kreuzigung. Die Schlagworte könnt ihr lesen. Warnung, Wehen, Wiederkunft und Wachsamkeit, wer sich's merken will. Dann gibt's zweitens 1,5 Texte von Paulus zur Wiederkunft. Mit einer interessanten Aussage, er sagt, da wird dieser Gesetzlose kommen am Ende, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu, aber jetzt hält ihn noch was auf. Das schauen wir uns an. Und dann das dritte, das ausführlichste, die Offenbarung. Ein Buch mit 22 Kapiteln, das manche als Endzeitbuch lesen, aber es ist genauer gesagt ein Buch der Vollendung. Es ist die definitive Schrift der gesamten Bibel zu diesem Thema. Das muss man sich vor Augen halten. Altes Testament hin, andere Dinge her, einzelne Stellen, die man zusammensucht, egal woher. Die Offenbarung ist das eine Buch, das sozusagen einen Blick wirft und uns einen Einblick gibt, wenn man das so sehen will, in diese ganzen Dinge. Ich werde es nachher nochmal sagen, das Spannende an der Offenbarung ist, sie integriert das komplette Alte Testament. Die Endzeitaussagen des Alten Testaments sind integriert in der Offenbarung. Und am Schluss will ich dann ein paar Folgerungen ziehen. Gut, der erste Teil, schauen wir uns gleich diese Endzeitrede an. Jetzt muss ich euch einweihen in etwas, was die Leute, die das Axis Bibelstudium machen oder gemacht haben, inzwischen verinnerlicht haben. Es gibt eine Form in vielen biblischen Büchern der Gliederung. Das ist eine konzentrische Form. Konzentrisch heißt, die Mitte ist das Zentrum. Konzentrisch. Und die nach außen hin sind zwar auch wichtige Aussagen, aber der Schwerpunkt liegt in der Mitte und die Ränder entsprechen sich. Wir sehen das in diesen beiden Teilen der Endzeitrede Jesu. Sie beginnt nämlich mit einer Warnung vor dem falschen Messias. Also da sagt einer, ich bin Christus. Jesus sagt, lasst euch nicht drauf ein. Und am Ende des ersten Teils kommt genau das Gleiche wieder, ausführlicher. Es wird viele Pseudo-Christusse, Pseudo-Messiasse, Lügen-Messiasse geben und auch Lügen-Propheten und es wird dann ausgeführt. Dann kommt eine zweite innere Schicht. Das ist zum einen diese Aussage der Wehen und interessanterweise werden da Dinge genannt, die wir nicht wie in der westlichen Welt, aber der Rest der Welt kennt, nämlich Kriege, Hungersnöte und Erdbeben. Aber diese Dinge, die gab es immer in der Menschheitsgeschichte. Wenn man sagt, es ist ein Zeichen der Endzeit, dann muss man sagen, dann leben wir also doch schon ziemlich lange in der Endzeit. Und dann ist der Mittelteil, und das ist der Fokus, und wir werden es dann gleich nochmal sehen, die Verfolgung der Jünger. Die Verfolgung der Jünger um Jesu Willen. In dem Zusammenhang wird erwähnt, dass es zur Gesetzlosigkeit kommt, dass also die Maßstäbe Gottes ignoriert werden, dass die Tora beiseite gelegt wird und das ist gleichbedeutend mit einem Erkalten der Liebe. Denn Liebe heißt neutestamentlich ein Leben nach den Maßstäben Gottes. Und dann gibt's noch eine Anmerkung, das Evangelium muss allen Völkern gepredigt werden und dann kommt das Ende oder das Ziel. Das ist der erste Teil. Wir werden gleich ein Fazit dann draus ziehen. Es wird hier deutlich, es geht da nicht um eine Endzeit am Ende der Zeit, so wie wir das Wort normalerweise verstehen, sondern es geht um etwas, was beginnt mit der Katastrophe Israels im Jahr 70. Ihr seht, das ist in Parallele geschaltet zu den Wehen. Das ist eines der Zeichen, wo Jesus sagt, wenn ihr das seht, diese Generation, daran hängt alles. Und da sagt Jesus, das ist die größte Bedrängnis. Eine größere wird es nicht geben. Die Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem. Und die ist passiert exakt 40 Jahre nach seinem Tod. Jeder Jünger, der diese Predigt gehört hat, jeder, der das Neue Testament gelesen hat in den ersten Jahrhunderten, war klar, das ist gemeint. Nicht irgendwelche 2000 Jahre später, denn dann wäre das alles ein Buch mit 7 Siegeln und völlig irrelevant für alle Christen aller Zeiten außer der sogenannten Endzeit, nämlich uns. Nein, das ist gesagt zu allen Jüngern aller Zeiten. Und hier beginnt nach Jesus, hier beginnt mit diesem Jahr 70, mit dieser Zerstörung des Tempels, hier beginnt die Endphase. Der Wehen etc. etc. Und die läuft seitdem. Deshalb kann man mit Fug und Recht sagen, die Endzeit beginnt nach dem Neuen Testament mit Jesus. Mit seinem Tod und mit den Entwicklungen, die dadurch angestoßen sind und die mit zu dieser Katastrophe Israels führen. Und diese Zerstörung des Tempels ist ja bis heute gültig. Dann gibt es einen zweiten Teil, der auch wieder konzentrisch aufgebaut ist. Da geht es um die Wiederkunft. Und auch hier wieder eine konzentrische Stellung. Der erste Teil der Wiederkunft wird mit alttestamentlichen Bildern ausgemalt, dass der Kosmos zusammenbricht. Und der Schlussteil, das ist dieses berühmte Gleichnis vom Endgericht bei Matthäus, da wird ausgemalt, am Ende, bei der Wiederkunft, wird Jesus sich auf den Thron setzen und wird die Menschen richten. Und was ist dazwischen? Wieder die gleiche Geschichte. 6 Gleichnisse mit dem Endzeitgleichnis, Endgerichtsgleichnis sind es 7, die die Bedeutung der Wachsamkeit der Jünger, nämlich dass sie nicht wissen, wann Jesus kommt und es nie wissen werden. Und auch Jesus weiß es nicht und die Engel wissen es nicht und Satan weiß es nicht, niemand weiß es, nur Gott der Vater. Das heißt, auch kein Satan kann einen Antichristen irgendwie richtig platzieren, weil er gar nicht weiß, wann die Endzeit ist. Hier liegt der Akzent, das ist der größte Teil der Endzeitrede. Das ist, glaube ich, über die Hälfte der Verse, die hier den Schwerpunkt legen. Und das ist das, was Christen verantwortlich sagen können zum Thema Endzeit. Ja, Jesus sagt, bereitet euch vor, seid wachsam, lasst euch nicht reinlegen von falschen Messiasen. Wenn ihr Verfolgung habt, haltet durch. Jesus hat es an vielen Stellen im Neuen Testament aufgegriffen. Das sind die wesentlichen Fokuspunkte für uns. Keine Berechnung, Jesus lehnt es ab und sagt, ich selber bin ahnungslos zu diesem Thema. Also hier, ist nochmal rausgehoben, das ist der Fokus der Endzeitrede bei Matthäus. Matthäus ist das längste Version, Markus und Lukas haben sie deutlich kürzer, deshalb habe ich Matthäus genommen. Fazit der Endzeitrede. Es gibt 2 Teile. Der erste Teil macht deutlich, es gibt einen Geschichtsablauf. Übrigens macht es das Buch der Offenbarung auch, wir werden es noch sehen. Seit dem Kommen Jesu. Der ist geprägt. Wir hatten seit 1945 in Deutschland eine gute Zeit. Über 70 Jahre des Wohlstands. Kaum Krieg. Also wo wir uns beteiligt haben im Krieg, haben wir immer nur die Aufklärer geliefert. So ungefähr. Aber kein Krieg auf unserem Boden. Das ist absolut Ausnahme in der Weltgeschichte. Das hat es nie vorher und nie nachher gegeben. 70 Jahre Friedenszeit plus X am Stück. Also, und dann der zweite Teil, die plötzliche Wiederkunft. Die plötzliche, unerwartete, nicht berechenbare Wiederkunft. Wie der Dieb in der Nacht, es kommt zigmal im gesamten Neuen Testament vor. Dieb in der Nacht heißt nicht, er kommt verstohlen, sondern er kommt unerwartet. Und das ist verknüpft mit dem Zerfall des Kosmos, mit dem Ende der alten Schöpfung und mit dem Gericht über die Welt. Die Offenbarung wird das alles noch ein bisschen dehnen, aber der Grundaufriss der Offenbarung ist der gleiche wie bei Jesus. Wenn man spricht davon, dass Zeichen eintreten, also der erste Teil der Zeichen, der läuft seit dem Kommen Jesu und die Tempelzerstörung, die als letztes hier genannt wird in der Endzeitrede, als letztes Zeichen dieser Generation. Ab dieser Generation kann, also Generation des Jahres 70, die da gelebt hat, ab dieser Generation kann Jesus jederzeit wiederkommen. Die Aufgabe der Jünger, Wachsamkeit und Treue, diese für uns unangenehmen, fernliegenden Themen von Verfolgung und Verführung, sind Teil des neutestamentlichen Christseins, waren Teil der ersten Jahrhunderte des Christseins in der ganzen Welt und sind seither auch Kennzeichen des Christseins in vielen Teilen der Welt. Nun gibt es bei diesen Gleichnissen, bei diesen 7 Gleichnissen, 3 Gleichnisse, die einen besonderen Akzent setzen, wo es nicht nur um Wachsamkeit geht, sondern um Engagement. Das ist zum einen dieses Gleichnis vom guten und bösen Knecht, da sagt Jesus also, da wird es dann so sein, das ist wie mit dem guten Knecht und einem bösen Knecht. Der böse Knecht sagt, ach, der Herr kommt lang nicht, ich drangsaliere mal meine Untergebenen. Der gute Knecht aber kümmert sich um die Leute, für die er verantwortlich ist. Zweites Gleichnis von den Talenten, wo ein Manager verreist, ein König verreist und seinen Dienern, seinen Chefs eine Masse Geld anvertraut und er sagt, wirtschaftet damit, bis ich wiederkomme. Und dann kommt er zurück und dann müssen die Rechenschaft ablegen. Also auch hier der Akzent Engagement. In dieser Zeit engagieren wir uns. Und das dritte ist das Endgericht. Gleichnis, das Weltgerichtsgleichnis, da sagt Jesus, wenn ihr die Hungrigen, die Durstigen, die Nackten, die Fremdlinge, die Kranken und die Gefangenen, wenn ihr euch um die kümmert, das ist der Maßstab fürs Gericht. Also diese ganze Endzeitperspektive führt uns nicht nur in Wachsamkeit, sondern sie führt uns auch dazu, die Maßstäbe des Lebens Jesu für seine Jünger ernst zu nehmen und es umzusetzen. Das ist ein wichtiger Akzent. Okay, kommen wir zu Paulus. Paulus hat einen größeren und einen ganz kurzen Text, 2. Thessalonicher 2. Im zweiten Brief war es dann jedenfalls so, dass es eine große Verunsicherung gab. Da gab es irgendwelche Briefe oder Prophetien, wahrscheinlich waren es Prophetien, die gesagt haben, der Tag des Herrn steht vor der Tür, der Tag des Herrn kommt. Und Paulus sagt Schmarren, also mal abgekürzt und fränkisch gesagt. Er sagt vorher, bevor das passiert, kommt der im Alten Testament verheißene Gesetzlose oder nicht verheißene. Da gibt's ein Muster im Alten Testament. Und Paulus sagt, dieses Muster gilt auch für die unmittelbare Wiederkunft Jesu. Da wird einer kommen, der sich wie schon ein Antiochus, ein syrischer Gewaltherrscher, der Israel unterworfen hat und der versucht hat, das Judentum als Religion auszurotten. Das wird im Danielbuch alles reflektiert, der sich selber auf den Münzen als erschienener Gott verehren hat lassen. So wird es sein, so wie dieser Typ. Im Übrigen gab es auch vorher schon Typen im Alten Testament, die sich vergöttlicht haben, etwa der Nebukadnezar, der König von Babylon oder auch ein König von Tyrus. Also da gibt es eine Linie im Alten Testament. Und Paulus sagt, das ist die Linie. Vorher passiert gar nichts. Und dann sagt er, warum? Weil es noch etwas gibt, was diesen Gesetzlosen diese Ente-Dynamik stoppt. Das ist der oder das Aufhaltende. Ganz berühmter Begriff. Die Frommen rätseln da immer, was kann das sein? Es gibt viele Theorien, keine davon taucht was, außer zwei, die möglich sind von der Schrift her. Das erste ist im Matthäus-Evangelium wird eben gesagt, erst muss das Evangelium in allen Völkern gepredigt werden. Also das ist das, was das Kommen des Bösen aufhält. Aber das ist nicht der Gedanke des Paulus. Bei Paulus liegt ein anderer Gedanke näher und der ist auch immer wieder gezogen worden. Das, was das Gesetzlose, den Gesetzlosen aufhält, ist das Gesetz, ist die Ordnung in Gottes. Und diese Ordnungen werden nach Paulus durch staatliche Autoritäten gewahrt. Und wenn es da heißt, der Aufhaltende und das Aufhaltende, dann wäre es naheliegend, es ist zugleich eine Macht und eine Person und das passt auf den damaligen Staat, in dem Paulus gelebt hat, nämlich das Römische Reich, verkörpert in der Spitze durch den Kaiser. Der Staat, das ist biblisch eine generelle Linie, der Staat ist zwar eine Notordnung, den wird es im Paradies nicht mehr geben, in der kommenden Welt Gottes, aber er ist eine Notordnung, die nötig ist, um das Böse einzuschränken, das Böse zu stoppen. Deshalb kann man auch in einem Staat, der nicht perfekt ist, mitarbeiten. Paulus betont das auch an anderen Stellen seiner Briefe, dass wir dem Staat gehorsam sein müssen. Das ist antike Redeweise. Wir haben heute eine Demokratie, da würde übersetzt, übertragen, auf diese Zeit ist mein Mitarbeiten, konstruktiv mitarbeiten. Das machen ja auch viele Christen. Auch das ist in der Endzeit wichtig. Also in der Endzeit, wenn wir denn drin leben, in dieser mythischen Endzeit, wo irgendwie schon alle Drachen sich gerade erheben oder so. Das, was das alles aufhält, sind diese Ordnungsstrukturen. Und das Dumme ist, insofern ist da eine gewisse Berechtigung in diesen Endzeitbefürchtungen gerade, dass wir merken, unsere westlichen Gesellschaften wackeln. Wackeln. Ob sie fallen, wissen wir nicht, aber sie wackeln zumindest gewaltig. Jetzt kann man sagen, okay, das ist sowieso alles antigöttlich, weg damit, Hauptsache Jesus kommt bald. Oder man kann sagen, wir könnten das auch stabilisieren. Das ist durchaus eine legitime Folgerung daraus. Thema Entrückung. Die zweite Stelle von Paulus. Entrückung heißt, kurz gesagt, ein Chiffre unter frommen Leuten, die sagt, also wenn diese ganz großen Katastrophen kommen, die Offenbarung uns hier vor Augen malt, wenn also es drunter und drüber geht und der Antichrist und überhaupt, dann haben die gläubigen Christen, die sind gut dran, weil die werden vorher entrückt, weggenommen, weggebeamt. Super, das ist richtig amerikanisch, diese Theorie. Also Chaos ja, aber ohne uns. Ihr könnt sehen, ab wann das ist. Das ist allerdings ein ernstzunehmender Mann, John Nelson Darby, der hat es entwickelt. Aber es ist absolut nicht haltbar aus der Schrift. Man versucht natürlich, man baut alle möglichen Theorien und zieht irgendwelche Bibelstellen heran. Man müsste jetzt mal drüber reden, wie kann man den Bibel sachgemäß auslegen, um irgendwie dann eine These zusammenzuschustern. Aber wenn man anschaut, es gibt zwei Stellen, wo man diese Begrifflichkeit verorten kann überhaupt, mehr gibt's gar nicht. Ist 1. Thessalonicher Brief bei Paulus. Die Ausgangslage ist die, er hat Thessaloniki, die Gemeinde dort gegründet, musste dann relativ bald nach ein paar Monaten wieder weg und da war manches noch unklar. Inzwischen ist da jemand gestorben in der Gemeinde und Paulus hat offensichtlich gepredigt, Jesus kommt bald wieder und wir werden alle mitgenommen. Und jetzt hatten die Thessalonicher Angst, was ist mit unseren Geschwistern, vielleicht war es auch nur einer, der gestorben ist. Der hat an Jesus geglaubt, aber jetzt ist er tot. Was passiert mit ihm? Das ist der Kontext. Und Paulus sagt, das hat Gott mir gezeigt, wenn er wiederkommt, und jetzt beachtet mal, was hier steht, beim Erschallen des Befehlswortes, der Stimme des Erzengels, bei der Fanfare Gottes, wenn er vom Himmel herabsteigt, das ist eine Offenbarung gewaltigsten Ausmaßes. Nicht wie diese Entrückungstheorie sagt, ein geheimes Kommen Jesu, ein verstecktes, wo nur die Gläubigen mitgenommen werden und das große Kommen kommt erst irgendwann später. Es gibt keine geheime Entrückung, keine geheime Wiederkunft Jesu. Gibt's nirgendwo. Das ist etwas, was man in den Text hineinschustert und so lang rumzimmert, bis man es hat. Denn Paulus sagt, wir, die wir dann noch da sind, die wir entrückt werden, wenn Jesus wiederkommt, wenn der Kosmos zusammenbricht, dann werden wir auf Wolken zu ihm hingeregt. Wolken ist ein Zeichen der Präsenz Gottes. Er kommt in den Wolken wieder, weil Gott mit ihm wiederkommt. Wir werden sozusagen mit ihm zurückkommen, wir Lebenden, die Toten auch. Das heißt, diese in Anführungszeichen Entrückung und die Auferweckung der Toten in Christus fallen zusammen. Die zweite Stelle, Matthäus 24, 40, eines dieser Endzeitgleichnisse, wie in den Tagen des Noah, heißt es da, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Und dann gibt es diesen berühmten Vers, dann werden zwei auf dem Feld sein. Das sind jetzt Alltagsjobs, Alltagsroutinen hier. Der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden die Mühle mahlen, das sind Frauen. Eine wird angenommen, die andere wird zurückgelassen. Fazit, seid wachsam, wenn der Herr kommt. Wie gesagt, es gibt im Neuen Testament nur eine Wiederkunft, eine einzige Wiederkunft Jesu und dies in Herrlichkeit als Herrscher dieser Welt. Wenn er wiederkommt, der Menschensohn. Menschensohn ist übrigens ein Herrschertitel vom Alten Testament her. Dann sind die einen angenommen, die anderen nicht. Das kann man jetzt verschieden auslegen. Ihr seht die zwei Möglichkeiten. Ich will nicht näher darauf eingehen, was das Annehmen und Zurückgelassen dann heißt. Entweder werden sie mit hineingenommen in die Wiederkunft oder aber man legt den Akzent auf den Vers, wo es heißt, und die Flut nahm sie alle weg. Also werden sie, die mitgenommen werden, ins Gericht mitgenommen. Die anderen sind dann aber bei Jesus. Okay. Dann kommen wir jetzt zur Offenbarung. Das Buch vom Kommen Gottes. Wie gesagt, ich habe hier ein Bild gewählt, ein antikes Mosaik, das zeigt, worum es in der Offenbarung geht. Es geht nicht primär um die Endzeit oder um die Gerichte, muss man genauer sagen, um die geht es auch. Aber mehr als die Hälfte des Buches beschäftigt sich mit ganz anderen Themen. Und eines der zentralen Themen ist die Offenbarung Jesu. Die Offenbarung hat in unserem Zusammenhang eine große Bedeutung. Ich habe es vorhin erwähnt, ich will es hier nochmal sagen, sie ist Höhepunkt und Vollendung der gesamten Prophetie des Alten Testaments. Und sie sieht sich selber so. Man hat gezählt und je nach Zählweise kommt man auf unterschiedliche Angaben. Also es gibt 405 Verse in diesem Buch, nach heutiger Verszählung. In diesen 400 Versen gibt es je nach Zählung mindestens 200. Die Ausgabe des Neuen Testaments, die das letzte Mal gezählt hat, die wissenschaftliche, spricht von 600. Andere Ausleger sprechen von 1000 Anspielungen und Zitaten des Alten Testaments. Das heißt, mindestens jeder zweite Vers, wahrscheinlich jeder Vers, hat eine Anspielung oder ein Zitat des Alten Testaments. Viele haben mehrere Stellen, die sie integrieren und zusammenfassen und uns vor Augen führen. Das muss man wissen, um dieses Buch überhaupt zu verstehen. Denn so haben es die ersten Christen verstanden, so hat es Johannes verstanden, der das geschrieben hat. Der lebt im Alten Testament und seine Hörer leben auch im Alten Testament, oder aber es wird ihnen erklärt. Die Offenbarung ist eine Theologie in Bildern. Bevor wir zu diesen Endzeitgeschichten kommen, will ich euch ein bisschen Geschmack geben von diesem großartigen Buch. Es gibt 5 dramatische Visionen Jesu. Der Menschensohn ganz am Anfang, vor dem Johannes wie tot zu Boden fällt in seiner Macht und Majestät. Dann 2 Visionen vom Lamm, einmal vor dem Thron Gottes, einmal mit den 144.000 und der großen Menge der Erlösten. Dann die Vision in Offenbarung 12, wo das Kind geboren wird, von einer Frau und vom Drachen verfolgt wird. Und dann noch am Schluss die Vision des Messias, der als König der Könige an der Spitze des himmlischen Heeres wiederkommt. 5 großartige Visionen Jesu, die unsere Theologie von ihm prägen. Die Offenbarung führt uns aber auch eine, wenn man das mal mit neueren Begriffen so sagen will, die Dreieinigkeit Gottes vor Augen. Denn in der Offenbarung gibt es einen langen Zyklus von Offenbarung 4 bis 7, wo die Anbetung im Himmel wächst und sich ausdehnt. Und in dieser Anbetung, das kann ich leider nicht näher euch darlegen, wird erst Gott, dann Jesus, dann Gott und Jesus verherrlicht und angebetet. Wenn jemand zusammen mit Gott angebetet wird, für jüdische Ohren und Augen und Münder, dann ist, man kann nur Gott anbeten, man kann keinen Engel anbeten, man kann keine höhere Macht anbeten, man kann nur Gott anbeten. Also das Buch stammt von einem Juden, das heißt, wenn Jesus mit Gott zusammen angebetet wird, gehört er auf die gleiche Seite, sagen wir es mal so. Ein anderes Bild ist dieses Lamm. Immer wieder wird gesprochen, dass es in der Mitte des Thrones Platz hat, des Thrones Gottes, auf dem nur einer Platz hat, Gott selber. Und vom Geist wird gesagt, dass er in 7 Feuerfackeln erscheint, ein Blick auf seine Fülle, auf seine Vielfalt. Die 7 Zahl ist die Zahl der Fülle. Aber dieser Geist gehört beiden, er gehört Gott und dem Lamm, wird explizit gesagt. Auch eine wichtige Linie in der Offenbarung ist die Gemeinde Jesu. Die Grundaussage, es gibt viele Aussagen dazu, die Grundaussage ist, die Gemeinde Jesu geht exakt den Weg Jesu. Sprich Verkündigung, Kreuzigung, Auferstehung, Erhöhung. Das muss man erstmal sacken lassen. Aber das ist die Botschaft der Offenbarung. Da ist niemand ausgenommen. Da wird niemand vorher mit dem Fahrstuhl entrückt. Das ist der Weg der Gemeinde Jesu. Zu allen Zeiten, mal mehr, mal weniger dicht. Das andere werde ich nachher noch am Schluss sagen, ein Volk aus 2. Und dann ein letztes Bild, das vielen von uns sicher mit am bekanntesten ist, die neue Schöpfung am Schluss, eine gigantische Vision, dass nicht das neue Israel, die neue Welt, ja, aber das neue Jerusalem vom Himmel herabkommt. Und dieses neue Jerusalem ist als ein Würfel dargestellt. Interessant, es ist Symbolik. Der einzige Würfel in der Bibel, von dem wir wissen, ist das Allerheiligste im Tempel. Der ist würfelförmig gebaut, das Allerheiligste, nur das. Das heißt, wenn das neue Jerusalem würfelförmig ist, sagt das Bild, hier dieses neue Jerusalem, wo Gott bei den Menschen ist und die Menschen bei Gott sind, ist das Allerheiligste. Und das ist das Innerste des Tempels. Es gibt keinen anderen Tempel. Stadt Gottes, Tempel Gottes, Paradies, alles ist da integriert, aber eine wunderbare Sache für mich, nur ein Schlenkerer nebendran, nicht nur die ganzen Heilsgüter sind integriert, sondern an einer Stelle heißt es, und die Schätze der Völker werden hineingebracht. Das ist also nicht Gold und Silber und ein Bankkonto, sondern es ist das, was wir als Menschen auf dieser Erde Bleibendes erschaffen haben. Das wird Teil dieser vollendeten neuen Schöpfung sein. Das nur in Klammer. So, jetzt kommen wir zu dieser ganzen Gerichtsthematik. Man kann die Offenbarung in drei Grundlinien, es gibt noch mehrere verschiedene Auslegungsansätze, aber die kann man auf drei reduzieren mit Varianten. Die eine Linie ist wichtig, die zeitgeschichtliche. Wie hat Johannes, wie haben seine Hörer, seine Adressaten denn die Offenbarung verstanden? Die Urchristen in der Fülle des Geistes, wie haben die Offenbarung verstanden? Also zeitgeschichtliche Auslegung. Das heißt, es muss für die relevant sein, weil an die hat er geschrieben und er hat gesagt, versiegle das Buch nicht. Es muss lesbar sein. Es ist für heute. Also müssen wir uns damit beschäftigen. Die andere ist das genaue Gegenteil, die sagt, das ist das Buch vom Ende. Und das Ende, das wissen wir, ist mindestens 2000 Jahre später. Und interessanterweise, das hat man auch immer wieder gemacht in der Kirchengeschichte. Und jedes Mal, jede Endzeitauslegung hat immer gesagt, unsere Zeit ist es. Unsere Zeit. Luther hat gesagt, wir wissen's, wir sehen's, der Papst ist der Antichrist. Die Katholiken haben gesagt, wir sehen, Luther ist der Mann der Gesetzlosigkeit. In den 70er und 80er Jahren gab es auch schon so eine Endzeitwelle, da hieß es die EWG, Vorläufer der EU. Die ist es, weil 10 Staaten, dann inzwischen weiß kein Mensch mehr, wie viele Staaten in der EU sind. Es oszilliert immer ein bisschen, aber jedenfalls weit über 20. Das ist gescheit. Dann war es der Kommunismus zusammengebrochen. Jetzt ist es der Islam gewesen. Jetzt ist es Bill Gates und die Drahtzieher im Hintergrund. Das hält gewisse Zeit, bis wir das hinter uns haben. Dann kommt die nächste Theorie. Wenn es je eine Endzeit gegeben hat, dann das 14. Jahrhundert, wenn man auf die Gerichte der Offenbarung blickt. 14. Jahrhundert zwischen 1300 und 1400. Was ist da passiert? Hungerkatastrophen, Viehseuchen, die 80% aller Tiere, und die waren damals Lebensmittel, sterben haben lassen, ein Komet, der wochenlang am Himmel sichtbar war, Heuschreckenschwärme in Mitteleuropa. Heuschreckenschwärme, 12 Kubikkilometer Heuschrecken, die hier durch die Lande gezogen sind. Böhmen, Teil ist nach Franken abgezweigt und so weiter, jahrelang. Der Himmel war schwarz, berichtet ein Kaiser, ein deutscher Kaiser, der ein Tagebuch geschrieben hat. Und er schreibt, eines Tages reißt der Soldat uns bei Sonnenaufgang aus dem Schlaf, er war unterwegs auf Reisen im Zelt, er steht auf, der jüngste Tag bricht an, die Welt ist voller Heuschrecken. Und dann schreibt er, sie haben das abgeritten, sie konnten das Ende dieser Schwärme überhaupt nicht überblicken. Dann, auch im 14. Jahrhundert, 1342, eine Flut, die größte Flutkatastrophe der letzten 10.000 Jahre. Köln, die Stadtmauern von Köln, standen unter Wasser. Man ist mit den Booten über die Stadtmauer von Köln gefahren. Da sind unsere Flutkatastrophen bescheiden dagegen. Erdbeben in Kärnten, in Nordostitalien, in Basel etc. Und dann in der Mitte des Jahrhunderts die Pest. Sprechen wir von Seuche, sprechen wir von Pandemie. Zwischen 1/3 und 2/3 der Bevölkerung sind damals gestorben. Alles innerhalb von 1-2 Generationen. Wer Pech hatte und alt geworden ist, hat das alles erlebt. Endzeit? Ja, damals. Und trotzdem war es nicht das Ende. Okay, der Fehler bei diesen Endzeitsachen ist, man nimmt die Bilder der Offenbarung als Filmaufnahmen dessen, was kommt. Oder und zusätzlich als verschlüsselte Codes. Also so wörtlich wie möglich, jedes Ding müssen wir irgendwie auf diese Geschichte projizieren, aber wenn es dann doch nicht klappt, weil da ein Tier ist mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, also da habe ich noch keinen gehört, der das wörtlich auslegt, dann aber sind es Codes und die müssen wir entschlüsseln und dann wissen wir natürlich, dass es Hitler ist oder Bill Gates oder. Liebe Leute, aus meiner Sicht treiben wir, wenn wir so die Bibel auslegen, Wahrsagerei. Wir versuchen, wie Nostradamus sozusagen die Bibel zu lesen oder die Offenbarung zu lesen als Endzeit, Weissagung und wenn wir dann eben den richtigen Schlüssel haben, dann haben wir es aufgeschlossen. Aber so funktioniert es nicht, denn diese Schriften sind für die Christen aller Zeiten. Und eine dritte Möglichkeit, also das ist jetzt der Ansatz, den ich hier vorführe, ist, es ist prophetisch, aber es ist auch symbolisch und es ist eine Dynamik mit drin. Es geht bei diesen Bildern nicht um Filmaufnahmen, sondern um Röntgenbilder. Also das heißt, das, was dahinter steckt, die Kräfte, die hinter dieser Welt stehen, weil alles andere könnte ich wörtlich beschreiben, aber das, was dahinter steht, die geistlichen Kräfte, die kann ich nicht beschreiben, da kann ich nur Bilder verwenden. Und wichtig, für jede Auslegung wichtig sein muss, dieses Buch muss relevant sein für die Christen des 1. Jahrhunderts, für die Christen des 15. Jahrhunderts und auch für uns. In der reinen Endzeitlehre ist es völlig irrelevant. Gut, Prinzipien für die Auslegung. Wie gesagt, ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit der Offenbarung. Das ist sozusagen das Konzentrat daraus. Die Offenbarung gehört zu einer bestimmten Form von Büchern, von denen es ein paar in der Bibel gibt. Eigentlich genauer nur zwei, nämlich Daniel und eben das Buch der Offenbarung. Aber es gibt in anderen Büchern eben solche Elemente. Apokalyptik, das ist noch was anderes als Prophetie. Prophetie ist immer neu wie alttestamentlich, dass Gott sagt, ich will, dass ihr heute tut. Ihr, mein Volk, sollt Folgendes tun oder lassen. Wenn ihr das tut oder nicht tut, dann wird so oder so geschehen. Aber da geht es immer um hier und heute. Was soll die Gemeinde Gottes hier und heute tun? Das ist Prophetie. Apokalyptik ist eine ganz andere Fragestellung. Apokalyptik ist die Fragestellung, was ist denn los in unserer Welt? Da geht es drunter und drüber. Was ist los? Gott, wo bist du? Was tust du in diesem Chaos? So ist Daniel-Buch entstanden. So ist das Buch der Offenbarung entstanden. Und dann kommen eben die Bilder. Und das heißt, wir haben zunächst mal, wir müssen uns mit Intuition beschäftigen. Intuition ist nicht rationale, logisch-diskursive, theologische Lehre. Bilder sind Bilder. Und wir müssen es lernen, mit Bildern umzugehen. Ich bin sehr dankbar für die charismatische Bewegung, die seit über 50 Jahren es gelernt hat, wieder mit sowas umzugehen, mit Bildern umzugehen, Eindrücken, die wir haben. Denn da haben wir in diesen Jahrzehnten einiges gelernt, was man machen darf, was man nicht machen darf. Wir müssen die Sprache der Bilder verstehen lernen. Das ist das eine. Das zweite, ich habe es schon erwähnt, die Bilder der Offenbarung sind alle. Die Bilder sind alle aus dem Alten Testament. Man versucht das eine oder andere aus zeitgenössischen Sachen zu erklären. Das kann dazukommen, aber ansonsten ist alles aus dem Alten Testament. Die Bilder sind also nicht wüste, Fantasien oder irgendwelche geheimen Offenbarungen, die jetzt entschlüsselt werden und die keiner kapiert, bis es soweit ist, nämlich 2000 Jahre später, sondern sie sind Bilder, die im Prinzip einem Leser, einem, der das Alte Testament kennt, zugänglich sind. Das will ich hier nicht ausführen, ich projiziere es einfach nur mal hin. Die Offenbarung geht durch von der Schöpfung bis in die Schriften, alle Teile der hebräischen Bibel. Die fünf Bücher Mose, die Tora, die Propheten und die Schriften. Alles kommt drin vor. Das ist nur eine kurze Überblick, ich will da nicht drauf eingehen. Das sind nur die großen Linien. Es gibt noch viele kleine. Was wir daran sehen ist, die Offenbarung will die Vollendung der Prophetie sein. Unter anderem deshalb gibt es endlos diese sieben Reihen. Und sie integriert alles, was vorher war. Alle Aussagen. Sie modifiziert sie zum Teil. Ist auch interessant. Und sie vollendet es, führt es zum Ziel. Ein Beispiel für Modifikation. Hesekiel schaut die vier Wesen, die den Thron Gottes tragen. Jedes dieser Wesen hat vier Gesichter. Die Offenbarung schaut die vier Wesen um den Gottesthron. Die sehen ganz ähnlich aus wie bei Hesekiel mit einer Ausnahme. Sie haben nur ein Gesicht. Dafür vier verschiedene. Das ist Modifikation. Es ist also nicht, dass da jemand die ewigen Wahrheiten offenbart kriegt, sondern es sind Bilder. Und damit müssen wir umgehen. Also, das habe ich schon gesagt, es gibt zwei Codes. Es gibt tatsächlich zwei exakte Codes in der Offenbarung, die werden aber auch gekennzeichnet. Das ist die Zahl 666 und es ist das Symbol der Babylon, der großen, der Hure, der großen Stadt. Da wird extra gesagt und der Lehrer, der Leser, der Hörer, achte auf. Aber dazu sage ich jetzt nichts. Und dann gibt es ein zweites wichtiges Prinzip, das uns die Grundaussage der Offenbarung erschließt. Das ist die Komposition. Die Offenbarung ist das am stärksten komponierte Buch der Bibel. Es gibt noch ein paar andere, die auch stark komponiert sind, aber die Offenbarung komponiert extrem. Die drei Prinzipien ist die Siebenzahl, die siebener Reihen, die jedem auffallen. Vier werden erwähnt, eigentlich fünf. Das fünfte wird nicht beschrieben. Aber es gibt noch viel mehr Siebenzahlen. Dann eine konzentrische Stellung, das haben wir schon bei der Endzeit jede Inside Rede Jesu gesehen und dann eine Zoom-Funktion, eine Kaleidoskop-Funktion, die schauen wir uns jetzt an. Die Zahl 7 ist der Schlüssel. Warum? Hat mit dem antiken und dem biblischen Weltbild zu tun, das nämlich 6 bzw. 7 Dimensionen kennt. Die Zahl 4 ist die Zahl der Erde. Es gibt 4 Himmelsrichtungen. Das ist die menschliche Grundwahrnehmung vorne, hinten, links, rechts. So funktionieren alle Menschen. Das ist die Zahl 4, ist das, was der Mensch wahrnimmt, der irdische Raum. Und so kommt es auch in der Offenbarung vor. Immer wenn es um den irdischen Raum geht, kommt die 4 Zahl. Das heißt, in diesen Reihen, Gerichtsreihen, werden die ersten 4 Einheiten, da wird beschrieben, was in diesem irdischen Raum passiert. Der Erde, also den Gewässern etc. Dann gibt es noch eine 10, die spielt auch eine Rolle bei den 10 Königen etc. Es gibt in der Antike Zahlenmystik. Auch die Offenbarung hat daran Anteil, beispielsweise mit der Zahl 666. Und da hat man, das geht seit Pythagoras spätestens rum, man hat gesagt, zu jeder Zahl gibt es eine sogenannte Dreieckszahl. Ihr seht es hier oben. Wenn ich also die Zahl 4 habe und die 4 als Dreieck lege, habe ich eine neue Zahl. Und diese neue Zahl gilt als Verstärkung der 4. Also keine eigene Aussage, sondern Verstärkung der 4. Ihr seht es hier bei der 10, da kann man es nachvollziehen. Deshalb sind die 10 auch die irdischen Könige, die diese Welt verheeren. Dann gibt es aber eben, und das ist antik, nicht mehr modern, es gibt auch noch ein Oben zu den 4 Dimensionen und ein Unten. Dann sind wir bei der 6. Es gibt eine Welt der Mächte und Gewalten, der Götter, der was auch immer da oben noch ist. Und es gibt ein Unten. Die Welt der Toten, die Welt der Dämonen, die Welt des Abgrunds. Die gehören fürs antike Weltbild ganz selbstverständlich dazu. Also 3 Stockwerke und 6 Richtungen und 6 Dimensionen. Die Zahl 6 in der Offenbarung steht symbolisch für alles, inklusive aller geistlichen Mächte, aber ohne Gott. Wenn die 6 potenziert wird, dann geht es darum, dass hier etwas ist, was alles in den Griff bekommen will, aber ohne Gott. Und diese Dimension 5 und 6, das Oben und das Unten, kommt in den jeweils 5er und 6er Elementen dieser Reihen zum Zuge. Und jetzt haben wir nun die 666, das ist ein erster Hinweis. Es gibt noch 2 weitere zusätzliche Schlüssel für die Zahl 666. Es ist die Fülle der 6. Und gleichzeitig ist 666 eine Dreieckszahl. Zu 36. 36 aber ist wieder 6 mal 6. Also 666 ist die vollkommene, die perfekte Zahl 6. Und jetzt sind wir bei 7. 7 ist von der Schöpfung her die Zahl Gottes. Alles ist erschaffen in 6 Dimensionen. 7 ist die Zahl Gottes, der Fülle, der Vollendung. Und deshalb ist die Offenbarung in 7er Reihen aufgebaut. 4 große, die wir kennen, eine 5. die erwähnt wird, aber nicht erklärt wird. Und ansonsten gibt es noch endlos 7er Reihen. Dank des Computers kann man heute da eine sehr genaue Analyse machen. Johannes hat seine Begriffe abgezählt in diesem Buch. Ich sage ja, komponiert. Jesus, der Name Jesus, kommt 14, also 2x 7x vor. Christus oder Messias kommt 7x vor. Das Lamm 28x. 4x 7. Dreieckszahl zu 7. Herr Gott, der Allmächtige, der große Titel Gottes, 7x. Der Heilige Geist kommt 7x vor. Der himmlische Tempel kommt 7x vor. Und es gibt noch Dutzende andere 7 Zahlen. Die Offenbarung ist um die 7 herum aufgebaut. Und die 7 ist die Zahl der Vollendung, des Abschlusses, der Krönung, des Neuen. Wenn wir also 7er Gerichtsreihen haben, dann heißt es nicht, erst kommen die ersten 7, dann kommen die nächsten und dann nochmal, sondern heißt es, mit dem 7. Element sind wir vollendet. So ist es tatsächlich. Wir kommen nachher nochmal kurz zu dieser 7er Reihen bei der Zoom-Funktion. Also, das war die Zahl. Nächste Einheit. Also es ist, wie gesagt, alles sehr konzentriert, ähnlich wie die Offenbarung. Konzentrische Struktur. Das ist das Nächste. Wir haben eine konzentrische Struktur, wo sich die verschiedenen Elemente jeweils entsprechen. Einfach ist es zu sehen bei Einleitung und Schluss, jeweils Jesus und Johannes. Dann kommt in der Offenbarung die Kapitel 2 bis 3, das ist hier falsch, es ist 2 bis 3, die sieben Gemeindebriefe, wo Jesus dem Johannes diktiert, an sieben Gemeinden, wieder sieben zu schreiben, die Fülle der Gemeinden. Am Schluss entspricht dem die neue Schöpfung, das neue Jerusalem, die neue Gemeinde. Dann kommen nun die Teile der Gerichtsreihen, aber sie fangen an mit einer großen Vision des Thrones Gottes. Gott, der angebetet wird, dem heilig, heilig dargebracht wird, vor dem alles niederfällt, und das Lamm, das in den Himmel hineinkommt, das geschlachtete Lamm, das von Gott das Buch mit den sieben Siegeln überreicht bekommt, und es löst dann diese sieben Siegel, und das ist dann diese erste Reihe. Und aus dem siebten Siegel kommen dann sieben Fanfaren hervor, und dann kommt ein Bruch. Und dann kommt es nachher, wird es weitergeführt aus dem letzten Fanfare, wo dann der Mittelteil auch noch drin ist, geht am Schluss die sieben Schalen hervor, Gerichte, und dann fächert sich das weiter auf. Und dann kommt wieder eine Vision des Thrones Gottes in Parallele zu dem Vorherrichten. Und da geht's dann um das Endgericht über die Menschen. Und der Mittelteil, wo sozusagen der Fokus liegt, der geistliche Fokus der Offenbarung, geht nicht um das Nacheinander, sondern es geht um die Konzentration auf das Zentrum. Und das Zentrum ist, ihr seht hier das Evangelium, die Ernte, die Außenteile, die Gemeinde, die in Gestalt zweier Zeugen Gott bezeugt durch die Zeiten hindurch, in seiner Vollmacht mit Wundern und Zeichen, aber wie er gekreuzigt wird bzw. umgebracht wird und wie er auferweckt wird und hinaufgenommen wird in den Himmel. Demgegenüber steht die Offenbarung des Bösen, der Drache und die zwei Tiere, die Dreifaltigkeit des Bösen. Aber das allerinnerste Zentrum ist die Geburt Jesu, das Kommen in die Welt als Messias, geboren von einer Frau mit 12 Sternen, dem Symbol des 12 Stämmevolkes. Und als er geboren wird, wird der Drache, der Satan, aus dem Himmel geworfen. Das gleiche Bild, die Endzeit beginnt hier. Mit dem Kommen, mit dem ersten Kommen Jesu wird der Drache aus dem Himmel geworfen und jetzt tobt er, weil er nur noch kurze Zeit hat. Das ist die Zeit Gottes, da können wir nicht sagen, ob das kurz oder lang ist. Aber gut, tobt er auf der Erde. Aber der Punkt ist, mit dem Kommen Jesu, mit der Geburt Jesu und seinem Kommen ist das Zentrum erreicht. Und deshalb steht im christlichen Glauben zurecht, wie in der Offenbarung, das Kreuz und die Auferweckung Jesu im absoluten Zentrum von allen. Das ist nicht Zufall, sondern das ist geistlich zutiefst wichtig und die Offenbarung baut das ganze Buch so auf. Und dann gibt's eben diese Gerichtsreihen, die ich hier nochmal markiert habe. Am Schluss geht's noch über in neue Formen von Gerichten.